Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Der Fokus am Montagabend. Am Mikrofon ist der Dominik Diller. Wenn der Winter so lang ist und so kalt ist wie in diesem Jahr, dann sehnen sich viele nach einer warmen, einsamen Insel. Und in dieser Stunde geht es um Insel und um eine Frau, die sie gesammelt, die sie ausgemessen, die sie erforscht und beschrieben hat. Die 50 abgelegensten Inseln auf unserem Weltmeer. Judith Schalanski, 1980, in der ehemaligen DDR geboren. Sie hat mit ihrem Atlas der abgelegenen Inseln eines der schönsten Bücher vom letzten Jahr gemacht. Und sie kommt zum Fazit. Das Paradies ist eine Insel, die Hölle allerdings auch. Judith Schalanski, ihr Atlas ist eine, man könnte sagen, eine Art Reiseführer für Menschen, welche die Abenteuer eben nicht aktiv, sondern mit dem Finger auf der Landkarte erleben. Sie selbst haben auch ganz bewusst keine dieser Inseln besucht, aber sie haben sich mehr als 2 Jahre, glaube ich, damit beschäftigt. Wieso sind Sie so sicher, dass es besser ist, zu Hause zu bleiben?
Ja, ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der ja die Freiheit und vielleicht auch die Freizügigkeit im Sinne des überall Hinreisens können, so wahnsinnig präsent ist, dass vielleicht die eigentliche große Herausforderung ist, zu Hause zu bleiben.
Das Buch trägt den Untertitel 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde. Jetzt könnte es ja auch sein, dass Sie ein bisschen damit kokettieren. Wollten Sie wirklich nie auf eine dieser Inseln in Ihrem Buch, wollten Sie nie eine davon entdecken?
Ich habe sie ja sozusagen entdeckt. Ich war in der Bibliothek, ich habe mich mit all diesen Inseln sehr beschäftigt und auch mir natürlich Erkundigungen gemacht, ob sie eine Reise wert sind in dem Sinne und andere vorausgeschickt, also Leute, die Expeditionen dorthin gemacht haben, die sie entdeckt haben oder auch irgendwelche ethnologischen Berichte darüber geschrieben haben.
Und Sie sind zum Fazit gekommen, diese Inseln sind keine Reise wert?
Das stimmt nicht, sie sind jede Reise wert, aber eben, was ist eigentlich Reisen? Also ich gehöre zu diesen Menschen, die immer, wenn sie irgendwo hinreisen, gerade wenn es etwas ist, was einen schon vorher sehr beschäftigt hat, wo man viele Träume schon vorher hatte, dann kommt man dort an und denkt sich, das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist ja so ein Klassiker beim Reisen. Und vielleicht, also es ist einfach auch so, dass diese Inseln so abgelegen sind und oftmals auch so wahnsinnig schwierig zu erreichen sind. Das heißt, man muss viele Genehmigungen einholen. Dass viele davon sind auch zum Beispiel Wetterstationen, Militärstationen. Da kommt man gar nicht so ohne weiteres hin. Dass sozusagen der Aufwand so enorm hoch ist, dass es mir nicht schwerfällt, dort nicht hinzureisen.
Man hält diesen Atlas natürlich am besten in den Händen und wenn man darüber redet, man blättert darin, riecht ganz speziell. Jetzt für diejenigen Leute, die uns zuhören, die das nicht können, wir haben auf unserer Homepage auf drs3.ca ein paar dieser Inseln aus Ihrem Atlas auch abgebildet, damit man sich ein Bild davon machen kann. Es hat dort auch einen Link zu Ihrer Website, aber ich versuche jetzt trotzdem ein wenig zu beschreiben, was das für ein Buch ist. Es ist eigentlich eben nicht nur ein Buch, es ist ein kleines Kunstwerk, es ist Text und Bild. Es ist sehr, sehr schön gestaltet. Jede Insel ist im gleichen Maßstab abgebildet und umgeben natürlich vom großen, endlosen Meer. Zu jeder Insel gibt es eine Zeitskala. Man sieht dort, wann die Insel entdeckt wurde, wie groß sie ist, wie viele Bewohner sie hatte oder hat. Die kleinste, die ist, glaube ich, 0,8 Quadratkilometer groß. Das ist dann mehr so eine Sandbank, hat 4 Bewohner. Welches ist die größte?
Die größte, glaube ich, ist die Rudolfinsel im arktischen Ozean dort oben. Die ist halt sehr lustig, weil die wahnsinnig viele Namen hat. Der Österreicher Paya, das war ein großer Alpenbesteiger, der hat dort eine Expedition gehabt Ende des 19. Jahrhunderts. Und war so ein richtiger Entdecker, der eben sich in die Natur schreiben wollte, in dem Sinne ins Eis. Das heißt, dort ist jedes Kap ist benannt, jeder Felsvorsprung hat man fast das Gefühl. Und insofern gibt es da auch eine lustige, ja, eine Art Karikatur eigentlich des Entdeckers, weil wozu soll man mit diesem Namen überhaupt, wozu braucht man sie? Dort lebt einfach niemand. Eine andere große Insel ist noch die Osterinsel. Das liegt einfach daran, dass ich, als ich das Buch konzipiert habe, wusste, die Osterinsel muss unbedingt rein, weil es eine ganz klassische, abgelegene Insel ist, die ja auch, also ich meine, es gibt Regalmeter, Literatur über die Osterinsel. Das ist eines der größten Rätsel, wie diese Steinskulpturen dort überhaupt hinkamen und warum da keine Bäume mehr sind und so weiter. Also das heißt, ich wusste, Osterinsel muss mit hinein und oben die Osterinsel ist etwa 24 Kilometer breit Und die passt gerade so auf die Doppelseite. Ich habe halt alle Inseln im selben Maßstab, das war mir wichtig. Und die andere Insel, die Sie beschrieben haben, die kleine 0,8 Quadratkilometer, das ist Tromelon oder Tromelin im Indischen Ozean. Das ist lustig, weil das ist wirklich eine Seite, da hat man nur blaues Meer und ein
winziger kleiner Fleck. Genau. Sie haben jetzt gesagt, die Osterinsel, die musste eigentlich rein, weil sie so abgelegen ist. Was heißt denn abgelegen? Es kommt natürlich immer darauf an, wo man ist.
Ganz genau. Und vor allem auf der Kugel, die Erde nun mal ist, also zumindest kugelähnlich, kann man eigentlich nicht sagen, das ist das Zentrum. Wir denken natürlich gerade europäisch immer, wir sind dort oben irgendwie die nördliche alte Welt natürlich auch. Mhm. Also insofern ist jede Kategorie von abgelegen, das ist ja keine objektive Kategorie, das ist, da wird natürlich auch schon fast ein kolonialistischer Weltanspruch deutlich. Das ist auch ganz schön, weil die Osterinselbewohner sagen zum Beispiel zu ihrer Insel auch Nabel der Welt.
Und in ihrer Sprache.
In ihrer Sprache.
Die Inseln, die haben ja oftmals auch den Namen der Entdecker oder mindestens sie tragen Namen, wie sie der Entdecker oder die Entdecker auch sahen. Es gibt diese Insel, die heißt Einsamkeit.
Als ich die gefunden habe, das war einer der glücklichsten Momente während der ganzen Inselarbeit, als er sich wirklich in einem alten Atlas im Nordpolarmeer den Eintrag fand, Einsamkeit. Und da denkt man, ja, das hat sich irgendjemand, das ist ja großartig. Und es ist tatsächlich so, dass diese Insel, die gehört zu Russland heute, die ist ursprünglich von einem Norweger entdeckt worden und der hat sie eben Ensomheden, also auf Norwegisch Einsamkeit genannt. Es ist lustig, dass die im Russischen heute Insel der Zurückgezogenheit heißt. Also auch dort versucht man, das etwas positiver zu formulieren, als es ist. Und das ist ein Ort, da gab es eine Wetterstation, auch während des Zweiten Weltkriegs war die auch kurz Ziel der Wehrmacht. Aber das ist auch interessant, dass oftmals wirklich diese Orte, die wirklich Fußnoten des Festlands sind und im Nirgendwo eigentlich sind, dann immer wieder auch Zentrum der Welt werden können. Iwo Jima zum Beispiel ist auch eine Insel, die im Buch ist. Und da gibt es ja eine große Schlacht um diesen Mini-Ort eigentlich. Und die Einsamkeit, kann man eben dann sagen, liegt heute im Nordpolarmeer. Es passt sehr gut.
Ich habe einleitend gesagt, wir sind alle irgendwo fasziniert von der Insel. Man sehnt sich nach der Insel, das ist so ein geflügeltes Wort. Sie gilt als Synonym für das Paradiesische, aber eben auch für das Gegenteil, nämlich dann, wenn kein Boot mehr da ist, beispielsweise. Woher kommt denn eigentlich unsere Inselfaszination? War die schon immer da?
Ich glaube, die Inselfaszination ist was zutiefst Menschliches und hat was mit utopischen Sehnsüchten zu tun. Also mit der Frage eigentlich, einmal glaube ich die Frage nach uns selbst, also jeder, der sich vielleicht die Frage stellt, wenn ich mal nochmal neu anfangen könnte, wenn ich mal losgelöst wäre, vielleicht auch von der Gesellschaft, von allen Zwängen, in die wir ja die ganze Zeit auch immer eingebunden sind, wer wäre ich dann? Wer wäre ich eigentlich ohne andere? Wer wäre ich allein auf einer Insel? Also wie wäre ich als Robinson? Das ist das eine und das andere sind dann auch eher wieder gesellschaftliche Utopien. Also ist eine andere Welt möglich? Man denkt ja manchmal, wir müssen alle nur nochmal neu anfangen und das zwar natürlich am besten nur mit auserwählten Leuten und am besten dann auf einer schönen Insel, wo halt tolle Tiere sind und wunderbare Vegetation. Und insofern, das ist bei dieser Recherche mir natürlich auch immer wieder auch, begegnet, die Hoffnung auf was anderes.
Sie selbst haben sich eben entschieden, diese Insel nicht zu entdecken. Trotzdem sind Sie ja ebenfalls fasziniert davon und zwar wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als der Durchschnittsmensch. Kann man denn von einer Insel-Hassliebe sprechen?
Ich hatte mir, als ich dieses Buch mir ausgedacht habe, war das natürlich für mich auch wie eine Reiseroute, die ich festgelegt habe. Ich habe die einzelnen Inseln recherchiert und wusste dann, welche sich auch eignen für das Format. Und natürlich hatte ich bei der Recherche zu diesen Geschichten jedes Mal auch die Hoffnung, dass nun endlich mal die wunderbare Schöne dabei ist. Also die, nach der ich wirklich auch entflamme und denke, da möchte ich unbedingt hin. Und die Geschichten, die ich aber fand, waren alle eher unheimlich, gruselig, gewalttätig, wahnsinnig furchtbar, sodass ich nach einer Weile auch sehr deprimiert war und dachte, das kann doch nicht wahr sein.
Wo haben Sie diese Geschichten eigentlich gefunden, die Sie schreiben?
Ich habe viel recherchiert, also gerade auch abgelegene Literatur, also viele Expeditionsberichte, Entdeckerberichte, aber auch wissenschaftliche, ethnologische Berichte. Es gibt ja da so eine eigene Ja, das sind eigentlich teilweise wissenschaftliche Berichte, in denen aber immer doch viel auch poetische Momente auftauchen. Also wenn irgendjemand irgendwo hinreist, um was Bestimmtes zu beobachten, zu zählen und es dort nicht antrifft, dann passiert natürlich was. Es gibt immer eine Art Enttäuschung und wenn jemand enttäuscht wird, kann man auch daraus gleich schon wieder eine Geschichte erzählen.
Die Insel als Sehnsucht, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen und Sie sagen ja auch, es ist wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit. Also das Abgeschiedene hat eben auch etwas Bedrohliches. Sie sagen auch, die Inseln, die Sie jetzt entdeckt haben, die perfekte Insel, die gibt es nicht. Wenn wir die einzelnen Geschichten Ihrer 50 abgelegenen Inseln mal ein bisschen anschauen, das erzeugt ja tatsächlich so eine Mischung aus Fernweh und dann aber eben auch wieder dieses gruselige Grauen eigentlich. Es sind viele tragische, düstere Geschichten dabei, die sich auf diesen Inseln ereignet haben. Kannibalismus natürlich, Sklaverei, Krankheit, Einsamkeit. Haben Sie bewusst diese düsteren Inselgeschichten gesucht oder gibt es nichts anderes?
Ich glaube, ich habe natürlich mir diese Frage immer gestellt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn jetzt bitte die Paradiesinsel, wo man endlich, wo etwas geklappt hat, wo Menschen ganz neu anfangen konnten? Ich glaube, es hat viel mit damit zu tun, wie Geschichten funktionieren. Und die besten Geschichten sind natürlich nicht die, wo jemand sein Paradies findet. Wenn wir glücklich sind, schreiben wir kein Tagebuch. Also die Geschichten haben doch auch eher was mit den grausigen Seiten zu tun.
Sie können diese Geschichten natürlich auch viel schöner erzählen als ich. Die Geschichte der Insel Tromelin, 430 Kilometer entfernt von Madagaskar, 0,8 Quadratkilometer groß. Das ist eben diese kleinste Insel, 4 Bewohner. Was ist da passiert?
Ja, also erstmal, heute ist es so, dass die 4 Bewohner dort, das sind Franzosen, die dort eine Wetterstation betreuen. Also stellt man sich auch schon wieder aberwitzig vor. Aber was dort passiert ist, ist eigentlich eine der gruseligsten, schrecklichsten Geschichten im Buch, nämlich ein Schiffbruch von einem Handelsschiff, das auch Sklaven an Bord genommen hatte. Und es ist so, dass die französische Besatzung sich ein Floß gebaut hat und gesagt hat, wir hauen ab und holen Hilfe. Und die Sklaven waren auf einmal frei.
Auf dieser Insel?
Auf dieser Insel. Aber ihre Freiheit war eben nicht größer als 1 Quadratkilometer. Und was das bedeutet, also diese aberwitzige Freiheit, die da nun entstand. Und es folgte dann wirklich ein Kampf ums Überleben. Und es ist erstaunlich, von diesen etwa, ich glaube, 80 Sklaven haben dann letztendlich 6 Frauen überlebt. Das ist auch interessant bei all diesen Geschichten. Die Männer werden immer eher wahnsinnig und lieber bringen die sich um und lassen sich auf einem Floß ins Nirgendwo treiben. Und die Frauen werden vielleicht vergewaltigt und leiden furchtbar, aber überleben. Also es gibt eine ganz unheimliche Geschichte und bei der ist es tatsächlich so, dass eben 6 Frauen nach 15 Jahren dort von einem Kapitän gefunden werden und nach Madagaskar gebracht werden.
Wenn Sie gerade die Frauen ansprechen, es gibt auch eine Insel, die ist, glaube ich, knapp 5 Quadratkilometer groß, die Sie beschreiben, da gab es manchmal Missernten und da brachten sich die Bewohnerinnen um. Und die Väter, die Frauen brachen sich um, die Väter und ihre Söhne paddelten mit den Söhnen aufs Meer hinaus.
Genau, das ist Tikopia, das ist auch eine im Pazifischen Ozean eine Insel, die sehr abgelegen ist und insofern klar ist, die wissen, dass sie halt, dass das Essen, dass die Ernte für 1200 Menschen reicht, aber nicht für mehr. Das heißt, sie müssen irgendwie damit umgehen. Wie können wir ein Nullwachstum erreichen? Also das ist natürlich dann auch, das sind halt Inselwelten. Ne? Es geht nicht darum, die Leute können nicht einfach abhauen, sondern man muss irgendwie mit dieser Welt eben klarkommen. Und da gehört eine strenge Geburtenkontrolle dazu, aber gleichzeitig auch solche Art Gesetze, dass nur eben der Älteste sich fortpflanzen darf, nur eine Familie gründen darf und alle anderen zum Wohle der Gemeinschaft ihre Kinder umbringen oder auch sich selber umbringen. Das ist natürlich gruselig, aber das hat in dieser eigenen Logik, in dieser Insellogik natürlich ergibt es einen Sinn.
Auch. Eine andere Geschichte in diesem Zusammenhang, die mich sehr fasziniert hat, ist diejenige der Insel Kilda. Heute unbewohnt, früher war mal dort ein Dorf mit 16 Häusern und einer mysteriösen Krankheit, die fast alle Neugeborenen befällt. Die sterben alle nach 7 oder 9 Tagen.
Ja, wow. Die sogenannte 8-Tage-Krankheit, haben die das genannt. St. Kilda liegt außerhalb von den äußeren Hebriden, also gehört zu Schottland und hat wirklich so eine eigene eingeschworene Gemeinde gehabt. Bis eben 1932 wurde die evakuiert und im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, gab es eben diese schreckliche Krankheit. Und es war so, dass Frauen zum Beispiel 20 Mal in ihrem Leben schwanger waren und davon haben 6 Kinder überlebt. Das heißt, die Zukunft der Insel liegt auf dem Friedhof und alle haben irgendwelche Theorien, woran es liegt. Was letztendlich passiert ist, ist, dass die Hebamme alle Neugeborenen mit Tetanus infiziert hat. Und das passiert natürlich auf Inseln, wenn eine Hebamme nicht schreiben, nicht lesen kann und niemand es auch kontrolliert. Und dann passieren solche Sachen. Das sind gruselige Geschichten und die sind natürlich wild dokumentiert und mittlerweile geklärt. Aber
schaurige, tragische Geschichten, dann Geschichten von Einsamkeit finden wir viele in Ihrem Buch, aber eben auch ein paar schöne Geschichten. Es gibt die Geschichte der Insel Puka-Puka im Pazifik, 3 Quadratkilometer groß, immerhin 600 Einwohner. Das ist eine Insel, da waren die Einheimischen besonders nett oder auch besonders freizügig zueinander. Wissen Sie wieso?
Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was zu unserer Inselvorstellung dazugehört, ne? Also das Südseeparadies, wo sozusagen die Menschen nackt, freizügig, aber eben auch unschuldig sind. Also schamlos, aber unschuldig. Und das ist eine sehr attraktive Mischung, gerade für einen Amerikaner, der Robert Dean Frisbee hieß der Mann. Der hat dort eine Weile in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gelebt, stammte eigentlich aus Cleveland und war eher halt konservativ und Brüder aufgezogen worden und war immer noch sehr aufgeregt, schon als er da ein paar Jahre gelebt hat, dass die immer doch noch nackt herumgelaufen sind und beschrieb dann sehr schön, dass auf dieser Insel, die zum Beispiel gar nicht das Wort Jungfrau kennen die gar nicht. Also es gibt sowas, das Wort für diesen physiologischen Zustand gibt es nicht mal mehr. Also das heißt, und er beschreibt dann sehr schön, dass die Jugendlichen sich abends immer am Strand treffen und dort auch raufen, singen und miteinander schlafen und dass da für Eifersucht gar kein Platz ist. Und dann gibt es auch sehr schöne ethnologische Berichte über diese Insel, wo die Generationen Meinungen unterschiedlich sind, was das Singen während oder vor dem Geschlechtsakt angeht. Also da sagen dann die Älteren, ja, es gehört zum Vorspiel und zum Nachspiel, das gesungen
aber
wird.
Aber während dem Geschlechtsakt darf nicht gesungen werden.
Da sind sich alle einig. Also das ist natürlich großartig, weil in diesen Berichten, also da merkt man natürlich auch das Forscherinteresse, auch eine gewisse Lüsternheit, dass es doch vielleicht noch einen Ort gibt, wo sozusagen alle paradiesische, auch sexuelle Fantasien ausgelebt werden können.
Also doch, es gibt sie, die glücklichen Inselbewohner.
Ja, Puka Puka ist allerdings auf Englisch, wird sie auch Danger Island genannt. Also da sollte man nochmal drüber nachdenken.
Natürlich, Judith Schalansky, nehmen Sie uns allenfalls ein wenig die Illusion vom Inselparadies mit all diesen schaurig, gruseligen Geschichten. Aber es gibt auch ein paar Geschichten zum Schmunzeln in Ihrem Atlas. Tristan de Cunha zum Beispiel, da wurde so eine Art Frühkommunismus vor 200 Jahren schon gelebt. Oder dann der Fabrikantensohn August Gisler, ein Deutscher, der 16 Jahre auf der Kokosinsel lebte und die ganze Insel umgepflügt hat.
Ja, die Kokosinsel ist eigentlich das Vorbild für Stevensons Schatzinsel. Und Gisler war auch überzeugt, dass er den Schatz finden wird. Und das Tolle ist an Gisler, dass der halt daran geglaubt hat. Und jedes Mal, wenn er so wieder ein Loch gegraben hat, hat er gedacht, okay, jetzt weiß ich, hier ist es schon mal nicht. Das heißt, da ist jemand von seinem Glauben überhaupt nicht abgekommen. Und der war bis zum Schluss, also auf seinem Totenbett, hat er noch gesagt, er ist sicher, dass sich dort Schätze befinden. Es braucht viel Zeit und Mühe. Und wenn er jung wäre, würde er nochmal beginnen. Und das ist großartig. Das ist natürlich eine Geschichte, wie jedes Leben eigentlich funktioniert, ne? Dass man denkt, man hätte alles nochmal so gemacht und vielleicht ist tatsächlich Suchen seliger denn Finden.
Mhm. Wunderbare Geschichten im Atlas, in Ihrem Atlas der abgelegenen Inseln und eben auch wunderbar gestaltet das Ganze. Wer sich ein Bild von diesem Buch will machen auf drs3.ch, findet ihr eine Auswahl von ein paar Inseln und natürlich auch einen Link zu der Webseite von Ihnen, Judith Schalansky. Der typische Inselmensch, gibt es den?
Sie meinen, der dort lebt?
Ja, kann man den charakterisieren?
Inselmenschen sind natürlich Suchende. Vielleicht auch Leute, die eher gemacht sind. Also Suchende sind natürlich auch die Utopisten. Das sind die, die auch Risiko eingehen und vielleicht auch eher geboren sind zum Scheitern. Und die sind mir ehrlich gesagt sympathischer als die, die gucken, wie sie innerhalb des Bestehenden überleben können. Also es gibt da natürlich was enorm ja, auch Begeistertes oder auch eben wie dieser Gisler, der glaubt eben.
Aber sprechen Sie jetzt von Leuten, die quasi auf eine Insel kommen oder sich entscheiden, auf diese Insel zu gehen und dort Zeit zu verbringen oder die halt hier dorthin geboren werden?
Ich glaube, wir leben ja alle in irgendeiner Insel. Also als Kind ist man natürlich erstmal in dieser Familieninsel. Ich glaube, wir können mit diesem Begriff sehr viel anfangen, weil es immer so eine Gegenüberstellung von Insel und Festland gibt, also von kleinen Welten und großen Welten.
Die Schweiz sieht sich ja auch oft als Insel mitten in Europa. Sie selbst, Sie stammen aus Ostdeutschland, der ehemaligen DDR, war lange Zeit abgeschottet, natürlich wie eine Insel, könnte man vielleicht sagen. Darüber möchte ich dann gleich anschließend mit Ihnen sprechen. Sie haben uns Musik mitgebracht. Es ist nicht unbedingt Inselmusik, aber immerhin Schifffahrtsmusik. Was hören wir und wieso?
Wir hören jetzt Sailor Man von Tokotronic. Das ist ein Lied, was ich sehr gerne mag, weil es eben von Matrosen handelt. Und das Buch, was ich vor den Inseln gemacht habe, war ein Matrosenroman.
Tokotronic auf der Stream-Fokus mit der Judith Schalansky. Sailor Man.
So strong. Tell me stories of distant shores all night long. I shiver all over when I see your lovely tan, and I can see by your clear blue eyes you're a sailor man. Sailor man from polar land. Sailor man, come take my hand. Sailor man, take me along. Show me the Port-au-Prince and Hong Kong. Sailor man, I hope you won't drown. I'd rather have you showing me Cape Town. You know your ways in New York, New York, where we can go to bars. A strong, blonde, handsome sailor. Norwegians call you Lars. Sailor man from polar land. Sailor man, come take my hand. Sailor man, I'd gladly die to see the ports of Rostock and Shanghai. Sailor man, sailor man. Sailor man, sailor man. Sailor man, sailor man. Sailor man, sailor man.
Tokotronic. Sailorman, Wunsch von der Judith Schalansky, ihre Atlas der abgelegenen Inseln, ist Ende letztes Jahr zum schönsten deutschen Buch gewählt worden. Und das, weil es eben mehr ist als ein Buch. Es ist ein Abenteuerroman, aber eben auch ein wunderbar gestalteter Atlas von der abgelegensten Inseln auf unserer Welt. Judith Schalansky, Sie haben viel Zeit in Bibliotheken verbracht. Sie haben Atlanten studiert, über die abgelegensten Flecken und Inseln dieser Welt recherchiert. Sie müssen es wissen, gibt es wirklich keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe einmal was sehr Schönes gefunden auf einer antarktischen Karte, die von Australien herausgegeben wurde, die aus den 80er Jahren stammte. Da war auf einmal so ein kleiner Eintrag, Island in Klammern unconfirmed, also noch eine unbestätigte Insel. Und da dachte ich, super, es gibt also noch was zu entdecken. Und hin und wieder wird natürlich unter den unter den Eis an den Polen nochmal eine Landmasse entdeckt. Das ist auch ganz schön. Aber ich glaube, die weißen Flecken, die müssen wir vielleicht eher bei uns suchen oder natürlich auch im Weltall, was ja längst das neue Entdeckungszeitalter eingeläutet hat.
Und es gibt ja eine Insel, die weniger oft besucht wurde als der Mond. Das
ganz
auch
genau.
In Ihrem Buch.
Das ist eine antarktische, die letzte auch im Buch. Das ist sehr schön, weil man da einfach immer niemals die betreten könnte, weil die so steil und abweisend aus dem Eismeer herauskommt. Das ist wirklich einer der wenigsten besuchten Orte überhaupt.
Da will man sicher nicht hin. Ihr Buch, Ihr Atlas ist eigentlich sowieso ein Buch, das all denen recht gibt, die zu Hause bleiben und die Inseln oder die Welt vom Sofa aus erkunden, eben mit dem Finger auf der Landkarte, beispielsweise mit dem aufgeschlagenen Atlas oder dem Globus. Ja, man liest natürlich gespannt von diesen Eiswüsten oder diesen Schiffbrüchigen. Aber haben Sie denn bewusst eine Art Anti-Reisebuch gemacht? Darf ich das so sagen?
Ich weiß gar nicht, das ist die Frage, was ist Reisen? Ich gehöre tatsächlich eher zu den Leuten, die mit dem Reisen ein Problem haben. Also ich gehöre tatsächlich zu denen, dass ich oftmals nicht weiß, warum bin ich eigentlich hier? Oder dass ich auch mit diesem Anspruch, der sich da entspinnt, ne? Wir wollen eine neue Erfahrung machen, wir wollen etwas, eine Wirklichkeit sehen. Wir haben bestimmte Vorstellungen von Orten, gerade von touristischen Zielen, so dass es eigentlich oftmals so ein Abrufen von den Postkarten ist, die wir ohnehin schon im Kopf haben. Und dann bin ich irgendwo und denke, okay, das ist jetzt die Kulisse und so könnte es aussehen, aber bin ich jetzt wirklich hier? Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig.
Das klingt vielleicht ein bisschen altmodisch. Sie gehören ja vom Jahrgang her, Jahrgang 1980, eigentlich in die Generation der Weltenbummler.
Ja.
Jetzt beispielsweise, ich weiß noch gut, wie meine Großmutter, die hatte immer einen Atlas auf dem Tisch liegen oder fast immer irgendwo in der Ecke. Und selbst ist sie eigentlich nie gereist. Diese Generation, die ist eben noch viel mehr mit dem Finger auf dem Atlas gereist.
Ja, ich habe da wohl mit Ihrer Großmutter mehr gemeinsam als vielleicht mit Ihnen. Nein, es ist vielleicht auch dieses mit einer Art von Freiheit nicht umgehen können. Und das hat sicherlich auch was mit einer DDR-Kindheit zu tun. Also es gab einfach den Moment, wo ich Sehnsucht hatte, wo ich zum Beispiel im Fernsehen eine Dokumentation über Tierforscher auf den Galapagosinseln gesehen habe und wusste, ich will Tierforscher werden, um dorthin zu fahren. Und meine Mutter mir erklärte, es ist nicht so einfach mit dem Verreisen. Und das ist eigentlich der Moment, wo ich das erstmal den Atlas aufgemacht habe und geguckt habe, wie klein eigentlich unsere DDR, die ja auch immer das Attribut unsere, also das unser Land hatte, also auch eine kleine Insel, und da auch entsetzt war, wie klein dieses Land ist und mir auch deutlich wurde, okay, das ist die Welt und diese Welt ist mir eigentlich verschlossen. Und natürlich gibt es eine enorme Freiheit, die nach 89 entstanden ist. Also es ist ja möglich, grundsätzlich eigentlich überall hinzureisen. Nicht wirklich. Es gibt ja immer noch Orte, die schwer aufzusuchen sind. Aber allein, dass ich es könnte, und ist etwas auch, was mich tatsächlich eher überfordert. Das heißt, ich gehöre zu denen, die denken, okay, wo überhaupt anfangen?
Dann kann man sagen, als Kind in der DDR war für Sie ein Atlas klar, ein Ersatz für den Reisepass oder den Stempel im Reisepass. Jetzt, als die Mauer fiel, da waren Sie neunjährig und plötzlich wurde das Reisen möglich. Hat denn das Reisen in echt bei Ihnen so viele Illusionen zerstört?
Illusionen. Ich glaube, es ist sehr schön, Sehnsucht zu haben und vielleicht sogar besser als Wünsche zu erfüllen, weil die Wirklichkeit eben immer nur die Wirklichkeit ist und nicht diesen großen Raum eröffnet, den man eben hat, wenn man sich etwas wünscht oder wohin sehnt.
War die DDR eine Insel?
Natürlich, in jedem Fall.
Die Schweiz, die ist ein Binnenland, das sich, ich sag mal, als Insel versteht manchmal. Oder viele behaupten, es sei ein kleines Paradies. Manche sagen, sie isoliert sich immer mehr zur Insel. Wie sehen Sie das Inselpotenzial unseres Landes mitten in Europa? Als Inselspezialistin.
Als Inselspezialistin. Es gibt ein großes Bewusstsein für das, glaube ich, für das, auch für was Utopisches, auch für was ein Gegenmodell. Es gibt eben was Besonderes. Und tatsächlich ist ja dann Europa so eine Art Meer, in dem man sich eben die ganze Zeit befindet und versucht zu überlegen, inwiefern gehören wir eigentlich zu diesem Meer oder nicht. Also das ist hochinteressant, weil es, glaube ich, genauso ambivalent ist wie jedes Inseldasein. Also es ist eben das Geschlossene und gleichzeitig aber auch die Frage, inwiefern sind wir angewiesen auf die Schiffe, die dort übers Meer kommen?
Es gibt, ja, ich kann sagen mal, viele Schweizerinnen und Schweizer, die vermuten außerhalb ihrer Landesgrenze sozusagen das Böse. Viele haben das Gefühl, außerhalb der Grenze gibt es fast nur Elend. Alle wollen unser Geld. Es gibt kein Land, das schöner ist, keins mit mehr fleißigen Menschen als die Schweiz. Deshalb ist es zu Hause natürlich auch am schönsten. Unterstützt ja eigentlich auch Ihre These, man bleibt besser zu Hause, man reist im Kopf.
Ja, und ich kann das nur unterschreiben. Also ich bin seit vorgestern in Zürich und bin ganz begeistert.
Zum allerersten Mal. Aber Sie sind gereist.
Ich bin immerhin hergereist, ja.
Kann sich denn ein moderner Mensch aus Horizonterweiterungsgründen überhaupt noch leisten, nicht zu reisen?
Eine gute Frage. Ich denke, in der Bibliothek mit anderen Büchern und mit anderen Menschen, wir reisen die ganze Zeit.
Aber reicht das aus?
Ich glaube, dass es manchmal sogar Dinge, ja, Horizonte mehr erweitern kann als diesen komischen Fetisch der Wirklichkeit. Also dieses wirklich einen Berg zu besteigen, wirklich die Sahara zu sehen, wirklich im Death Valley zu sein, wirklich in New York, in all diesen Orten. Und dann steht man da am Times Square und denkt, okay, es sieht so aus, das hätte ich mir auch im Internet angucken können oder bei. Also es sieht eben so aus, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ich denke, das ist oftmals weniger inspirierend als die Vorstellung.
Im Zusammenhang mit Ihrem Atlas war kürzlich in der Stuttgarter Zeitung ein interessanter Kommentar zu lesen. Es ist eine Art Gegenüberstellung vom Pauschaltouristen, der jeden Sommer ans Mittelmeer fährt oder an die Adria, und dem sogenannten Traveller, der für sich in Anspruch nimmt, die echte Welt zu erkunden. Mhm. Und der belächelt ja den Pauschalurlauber immer ein bisschen. Was sagen Sie, ist der Rucksacktourist, der sich auf die hinterste Insel im Südsulawesi begibt, wirklich der bessere Reisende als der Familienvater, der jedes Jahr auf den gleichen Campingplatz fährt?
Also die Touristen, die wollen auch was Bestimmtes abrufen. Die fahren ja auch oftmals eben genau immer zum gleichen Ort hin, weil sie eben wissen, was sie kriegen. Das verstehe ich total. Da gibt es sozusagen, das ist ein Deal, der gemacht wird mit der Sehnsucht, die man das ganze Jahr über pflegt, damit man zu seinem geliebten Urlaubsort hingehen kann. Und ich finde ja fast den Traveler noch schwieriger, weil der tatsächlich glaubt, dass es möglich ist, noch etwas zu entdecken, noch die authentische Erfahrung zu haben, noch auch ins hinterletzte Bergdorf zum Beispiel, in Himalaya zum Beispiel, dann vorzustoßen und etwas zu erfahren, was vermeintlich noch kein anderer so erfahren hat. Ich persönlich kann eben mit diesem Authentischen oder mit dieser Sehnsucht nach Echtheit, ich kann die nachvollziehen, aber ich glaube nicht daran, dass die möglich ist, weil es war immer schon jemand vor mir da. Ich glaube, es wäre anders, wenn die Welt noch nicht entdeckt wäre. Dann würde ich tatsächlich auch zu denen gehören, die den mächtigen Südkontinent, glaube ich, finden wollen.
Und wer ist verantwortlich dafür, dass es nichts mehr zu entdecken gibt? Also sind es die Entdecker von früher oder ist es die Reisebibel Lonely Planet, die Schuld daran ist, dass sich dann die Backpackerin im Himalaya auf den Füßen rumtrampeln?
Alle.
Ist ja auch interessant, das Wort Traveller, das kommt ja von Travail.
Ja, also wahrscheinlich, genau.
Das sind und das heißt dann eigentlich Arbeit, also mühsame Arbeit. Die Rucksacktouristen, die quälen sich für den vermeintlichen Geheimtipp irgendwo in die Wüste Marokkos und stellen dann fest, dass es nur deutsches Bier gibt.
Wir kennen es doch alle. Also wir kennen es alle mit dem, wir haben den Lonely Planet zum Beispiel in der Hand, sind in einem anderen Ort und wissen nicht, haben dann eine gastronomische Einrichtung, die nicht im Reiseführer steht und wissen jetzt nicht, ist das jetzt ein Ausdruck davon, dass das überhaupt nicht geht oder dass das vielleicht so sehr ein Geheimtipp ist. Also wir müssen uns die ganze Zeit eben auch mit dem Vorgefertigten auch schon wieder auseinandersetzen. Ich finde, Reisen macht wahnsinnig viel Arbeit.
Und trotzdem haben wir alle eine Art Robinson-Komplex. Woher kommt dieser Wunsch, dieses Verlangen, einen Ort nur für sich alleine zu haben?
Ich glaube, das ist auch die Sehnsucht, sich selbst zu erkennen, ganz pathetisch gesprochen.
Also das Reisen ist eigentlich eine Mogelpackung, haben wir jetzt gelernt. Oder ist es nicht auch ein bisschen ein Ersatz für Abenteuer, welche in der westlichen Welt heute fehlen und die man eben auch aus Büchern nicht...
Ja, in jedem Fall. Also es gibt ja auch den Hang zum Extremen, zum extremen Erfahrungen, extremen Sport. Vielleicht auch, dass eben nicht zu Hause bleiben können. Vielleicht wie Kinder, die nicht still sitzen können, die immer in Bewegung sein wollen und irgendwie viel erfahren wollen, um sich bloß nicht selbst zu erfahren. Es gibt diesen großen Text von Petrarca, der den Mont Ventoux besteigt. Und der halt dieses Besteigen dieses Berges und der Text wird so gefeiert als erster alpinischer Reisebericht, als Landschaftserfahrung. Aber in diesem Text geht es um nichts anderes als aufzusteigen, um sich selbst eigentlich kennenzulernen, um zu überlegen, wer bin ich und wo will ich hin. Und das, glaube ich, ist eben was hinter all diesen Reisen steckt. Und manche, glaube ich, sind in diesen Reisen vielleicht auch auf der Flucht vor dem Zuhause oder vor dem Eigentlichen oder vor dem Sesshaften, vor dem Ich.
Trotzdem, der größte Teil der Weltbevölkerung, habe ich gelesen, kommt in ihrem Leben nie weiter als 40 Kilometer weg von seinem Geburtsort. Also waren, glaube ich, unsere Großeltern, die hatten einen Radius von, oder Urgroßeltern von ca. 50 Kilometern in ihrem Leben vom Geburtsort weg. Und dann gibt es natürlich auf der nicht-westlichen Welt ganz viele Völker oder Menschen, die auch nie weiter wegkommen. Verpassen die denn was?
Naja, das ist, da merkt man, die haben halt ein anderes Problem. Die haben nicht das Problem, wie leben sie, sondern vielleicht geht es auch erstmal darum, also da stellt sich die Frage gar nicht. Das ist natürlich, Reisen ist ein Luxus, gut und war es immer. Und das ist heute, also eine Zeit lang war es natürlich eine koloniale Praxis. Also man entdeckt irgendwo was, annektiert es und versucht es auszubeuten. Und manchmal frage ich mich, ob in diesen Travelern, die eben die Authentizität suchen, nicht auch eine Art Ausbeutungsprinzip dahinter steckt. Ich glaube, diese Menschen, die haben gar nicht die Frage, die haben gar nicht das Problem. Die versuchen einfach dort zu leben, wo sie sind, und zwar auf der bestmöglichen Ebene. Und wir fragen uns ja eher sowas wie, welche Stadt passt zu mir, wo möchte ich leben, welches Land, welche Sprache. Also auch die enorme Möglichkeit, eine Wahl zu haben, ist natürlich ein Ausdruck von Freiheit, aber manchmal vielleicht auch etwas, was eine Beliebigkeit oder eine Wahllosigkeit kriegt. Etwas, was jedenfalls, wenn man im Supermarkt steht und nicht weiß, welche Butter kauft man jetzt. Es gibt so viele.
Judith Schalansky hier im Fokus auf DRS 3. Sie hat den Atlas der abgelegenen Inseln gemacht. 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde. Und Sie sind zum Fazit gekommen, man bleibt besser zu Hause. Ich bin mir sicher, Sie sind ja auch viel gereist, nachdem die Mauer eben aufging in der DDR. Weit weg von zu Hause, das Gefühl, ich gehöre hier nicht hin. Kennen Sie dieses Gefühl?
Oh ja.
Wann hatten Sie denn das zum letzten Mal?
Ganz ehrlich hatte ich das in Los Angeles, wo ich ein Stipendium hatte Ende des letzten Jahres. Und was wahnsinnig toll ist, in einem Vorort Pacific Palisades, das klingt auch schon so, als ob sich jemand das ausgedacht hat, mit Pazifikblick, mit Palme vor der Tür. Das ist das Haus von Leon Feuchtwanger gewesen und das ist heute ein Ort für Stipendiaten. Das heißt, ich hatte einen fantastischen Blick, einen fantastischen Schreibtisch, tolles Badezimmer, Ankleidezimmer, all sowas. Und ich war aber tatsächlich überfordert mit der amerikanischen Dimension, also mit der Dimension von Los Angeles, die halt ein ganz anderes Stadtprinzip hat. Also all das Europäische, wir fahren irgendwo hin und laufen dort rum, funktioniert ja nicht. Das heißt, ich hatte ein tolles Auto mir gemietet und bin dann da rumgefahren, sechsspuriger Autobahnen, also für mich sah immer alles aus wie Autobahnen, das waren dann nur ganz normale Straßen. Und da, ich war tatsächlich überwältigt, aber eher auch überfordert. Und ich bin dann auch tatsächlich ins Death Valley gefahren, weil das so viel mit meinen Inseln zu tun hatte, also mit den abgelegenen Orten. Und dort habe ich einfach viel an diese Texte gedacht. Ich hatte das Buch gerade fertig und dachte auch dort, okay, das ist eine Natur, die sagt mir, dieser Ort ist nicht für Menschen gemacht. Und das ist aber auch natürlich eine tolle Erfahrung. Wir in Europa ist ja alles, wir sind ja überall, alles ist besiedelt und es gibt ja wenige, natürlich Bergspitzen noch, die sich uns vom Leibe halten. Aber dort gibt es natürlich Orte, endlose Orte und eine Dimension, sodass man noch eine Vorstellung ungefähr hat, wie es dort gewesen ist, bevor die Menschen gekommen sind. Ist ja noch nicht so lange her.
Wohin geht die Reise als nächstes?
Ich fahre heute nach Frankfurt und dann bin ich in Köln, dann bin ich wieder zu Hause in Berlin und dann geht's auf die Leipziger Buchmesse. Also es ist nicht so, dass ich nur zu Hause bleibe.
Wie sieht denn für Sie der ideale Urlaub aus?
Auf dem Land, zum Beispiel in Böhmen ist es, finde ich, sehr schön und dort einen Ort zu haben, den man kennt, ein Haus, wo man einfach ein paar Wochen leben kann und schreiben kann und mit sich ist, aber auch ein bisschen mit der Natur.
Also ganz sicher nicht der Inseltraum, der irgendwo in uns allen ein bisschen schlummert.
Nee, das reicht jetzt erstmal. Also ich habe das mit im Buch ja alles.
Judith Schalansky, hier im Fokus auf der RS3. Nochmal für die, die sich ein Bild von dem Atlas machen wollen, was ich gemacht habe, ein paar Auszüge, ein paar Bilder vom Atlas der abgelegenen Inseln, findet ihr auf unserer Homepage auf RS3.ch. Und jetzt hören wir Musik, die Sie sich gewünscht haben. Patrick Wolf, junger, androgyner Popsänger aus London.
Genau, etwas merkwürdig, aber toll. Und allein der Titel To the Lighthouse passt natürlich gut zu Meeressehnsucht, Fernweh und so weiter.
I went downstream, I followed the swans like I follow my dreams. Oh, I was living on borrowed time in a borrowed house for a borrowed crime. I'm in need of help. I came to your door, saw the spike.
I'm sorry that you came to buy.
against themselves conspire.
Patrick Wolfe, To the Lighthouse, ein Musikwunsch von der Judith Schalansky zusammen mit ihrem Atlas von der abgelegenen Insel. Er kommt immer hier im Fokus auf der RS3 eine Stunde lang die abgelegensten Orte und vermeintlich weissen Flecken auf der Landkarte. Eine Sendung im Zeichen der Sehnsucht. Ich wechsle natürlich jetzt wieder auf Hochdeutsch. Im Zeichen der Sehnsucht nach Ferne könnte man ja auch sagen. Wir haben aber auch von Ihnen gehört, dass es vielleicht manchmal auch besser ist, wenn es eben bei der Sehnsucht bleibt. Also, dass eine wirkliche Reise oftmals Illusionen und Träume zerstört oder zerstören kann. Haben Sie eigentlich einen unerfüllten Reisetraum, Judith Schalansky?
Nein, natürlich nicht. Das habe ich mir schon abgewöhnt. Nein, ich glaube, ich pflege sehr mein Fernweh, ein grundsätzliches Fernweh, eine Art Sehnsucht. Und die kreist schon um ein paar Orte. Island finde ich sehr spannend. Oder ich war auch noch nie in Irland. Das sind auch natürlich alles Inseln. Das habe ich schon, aber das wird sich bestimmt, die sind ja nicht so abgelegen, die kann ich doch erreichen.
Eine Sehnsucht nach Ferne, die zieht sich ja irgendwo auch durch Ihr ganzes Schaffen, also mindestens das, was wir von Ihnen kennen. Ihr Romandebüt war ein sogenannter Matrosenroman, Blau steht dir nicht. Wieso sind Sie nicht Matrosin geworden?
Weil ich ein Mädchen bin, ich glaube, es hat viel damit zu tun. Das ist tatsächlich eine Kinderobsession von mir gewesen. Ich glaube, ich war als erstes in Matrosen verliebt.
Wieso?
Ja, weil das die eben waren. Erstmal sehen die gut aus. Das sind jungenhafte Gestalten, die da auftreten und wieder abtreten auf der Promenade. Meine Großeltern, die wohnen auf der Insel Usedom. Das heißt, als Kind war ich dort oft und das waren eben diejenigen, die auch mal weg konnten. Und ich glaube, dass ich meine Sehnsucht, meine Verliebtheit, Kinderverliebtheit an die so hin angeheftet hat. Und die Matrosen sind für mich auch ein literarisch natürlich sehr ergiebiges Thema, weil das sind immer die Abwesenden. Und über die Abwesenden kann man eben auch, wie über die abgelegenen Inseln, kann man natürlich immer Mutmaßungen anstellen, sich Geschichten ausdenken und auch natürlich immer die Frage, das ist ja auch sind ja auch so Frauenfragen, ne? Kommt er wieder? Also das sind ja die ganzen Schlagertexte, bleib mir treu und solche Sachen. Oder in jedem Hafen hat er jemand.
Junge,
also
komm bald wieder.
Ja, es sind natürlich große Themen und eine Art Klischee, aber es gibt dennoch etwas daran. Gerade die Matrosen sind so ambivalent und auch, dass die gerade in der schwulen Szene ja auch ein großes, also da ist es natürlich die Männerwelt auch. Und es ist so ganz merkwürdig, es ist so, was machen die da eigentlich, wenn die unter sich sind? Und auch dort, also die Schiffe sind ja sozusagen Inseln, die hin und her sich bewegen. Also das hat schon viel miteinander zu tun.
Und diese Faszination, die führen Sie zurück auf Ihre Kindheit, die Sie viel oft auf einer Insel verbracht haben. Das war aber in der DDR.
Das war genau, ja.
Und da kamen Matrosen und ging.
Ja, selbst die DDR hatte Matrosen, die auch ab und zu aufs Meer hinausfahren durften. Ich weiß gar nicht, die mussten natürlich sehr hundertprozentig überzeugt und sozusagen abgesichert sein in ihrer politischen Haltung, dass die auch aufs Meer fahren durften.
Und wieder zurück.
Und ich weiß, also auf Usedom, es war sehr schwer, einen Segelschein zu bekommen für das offene Meer, weil man hätte nach Schweden abhauen können.
Sie haben Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign studiert. Sie lehren an der Fachhochschule in Potsdam Typografie. Im Moment gerade nicht, mit einer kleinen Pause, aber später dann wieder. Man sieht, Sie sind immer die beiden Gleise gefahren. Mhm. Also die Literatur einerseits, die Geschichten und dann aber eben auch das Design. Und Sie haben ja auch den Atlas, Sie haben die Geschichten selbst recherchiert, geschrieben und auch den Atlas selbst gestaltet. Auf welchem Gebiet werden Sie sich denn künftig spezialisieren? Werden Sie weiterhin zweigleisig fahren oder werden Sie sich auf etwas konzentrieren, ein neues Buch nur schreiben oder eines gestalten?
Ich weiß gar nicht, ob das so zweigleisig ist. Ich mache eben Bücher und ich denke, ich kann am besten in Büchern denken. Und wenn ich ein Thema habe, dann habe ich auch eine Vorstellung davon, wie dieses Buch aussehen müsste. Und insofern ist Form und Inhalt für mich sehr zusammengedacht. Ich kann mir auch einen Inhalt ohne Form gar nicht vorstellen. Aber das nächste Buch ist tatsächlich ein literarisches Projekt. Das heißt, es wird auch Bilder geben. Und natürlich überlege ich schon, wie das Cover aussehen könnte, obwohl ich noch dran schreibe. Aber es ist auch so, dass es so wahnsinnig, tatsächlich sehr komplex und anstrengend ist, ein Buch gleichzeitig zu schreiben und zu gestalten. Das kann ich nicht hintereinander weg nur machen. Also das jetzt schreibe ich erstmal.
Jetzt wird geschrieben. Also können Sie vielleicht noch kurz sagen, wie lange hatten Sie denn an diesem Atlas der abgelegenen Inseln gearbeitet, bis das in den Druck ging?
Ganz konkret, also wirklich so die heiße Phase waren letztendlich 9 Monate, also wie bei einer Schwangerschaft.
Wir haben viel von Inseln geredet heute. Eine beliebte Frage ist ja immer wieder, was mitnehmen auf die einsame Insel? Was nimmt man mit? Was packt man ein? Und das möchte ich Sie jetzt natürlich zum Schluss auch noch fragen. Welches Buch würden Sie mitnehmen?
Oh, das ist auch eine große Frage. Weil natürlich ist jedes Buch, mit dem man sich gerade beschäftigt, muss diesen Anspruch ja auch erfüllen, dass man es sozusagen als Liebstes erstmal haben würde. Ich würde wahrscheinlich es gibt ein tolles Buch, was in den 50er, 60er Jahren aufgelegt wurde, das heißt »Ich sag dir alles«. Und das ist so eine Art Schott-Sammelsurium, nur ernst gemeint. Also es gibt Bücher, die behaupten, dass sie alles sagen können. Und das hat mich immer fasziniert, wir heute im Zeitalter der unendlichen Information glauben natürlich nicht mehr an solche Bücher, aber wahrscheinlich würde ich sowas mitnehmen. Und ich würde viel, viel Orangen mitnehmen, weil bei dieser Recherche ist mir natürlich immer die Vitaminmangelkrankheit Skorbut begegnet, dass ich auch während des Schreibens wahnsinnig viel Orangensaft getrunken habe, weil ich immer diese fauligen Glieder und das Zahnfleisch, das anfängt zu bluten, das war so ein Schreckgespenst, was mich auch begleitet hat.
Und natürlich Musik.
Musik, ja.
Das ist ja immer, oder das taucht ja dann immer wieder auf, Musik. 10 Songs für die Insel. Bei uns hier im Fokus haben Sie sich 3 Songs ausgewählt für die Insel. Patrick Wolf haben wir gehört. Tokotronic haben wir ebenfalls gehört. Was nehmen Sie noch mit zum Schluss?
Jetzt ist es ein schwedisches Lied. Ich kann gar kein Schwedisch, aber Schweden war immer das Land, was man von der Insel Usedom eben nicht sehen konnte, aber sich auf der anderen Seite vorgestellt hat. Vielleicht habe ich es deswegen gewählt. Ich mag es einfach sehr gerne.
Lisa Ekdahl und das Bo Kaspers Orchester. Judy Chalansky, nochmal der Hinweis zum Schluss zu ihrem bezaubernden Atlas der abgelegenen Inseln. Untertitel 50 Inseln, auf denen ich nie war und niemals sein werde, erschienen im Mare Verlag, kostet 57 Franken. Das war der Fokus auf deres 3. Einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
Söker kvinnor, kvinnor söker män. Söker efter någon som kan följa med dem hem. Jag har förändrats kanske just på grund av dig. Du vet att jag har svårt att säga nej. Jag vet jag aldrig kommer. Jag har svårt att säga nej.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.